Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Nachdem sie Jesus haben zum Vater gehen sehen, warum sind sie direkt in diesen Upper Room, in diesen Obersaal gegangen und haben anhaltend und einmütig miteinander gebetet? Also sie hätten ja auch alles mögliche andere machen können, ja? Genau, und nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, das lesen wir in der Apostelgeschichte ganz am Anfang, in den ersten Versen vom ersten Kapitel, dass Jesus 40 Tage lang mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen hat. Also ich frage mich immer, was er ihnen da alles erzählt hat. Ich hatte das Privileg, oder wir bei Zifi hatten das Privileg in den ganzen letzten Monaten, dass wir, ich sag mal, angefeuert oder angeleitet durch Kingdom Impact, und wir haben uns damit sehr viel Lehrer auch beschäftigt innerhalb unseres Teamprozesses, dass wir uns sehr viel damit beschäftigt haben mit dem Reich Gottes, mit der Königsherrschaft Gottes. Und ich muss sagen, dass das in meinem Leben und einfach in meiner Sicht auf mein Leben, auf diese Welt, auf mich als Jünger Jesu in dieser Welt einfach komplett nochmal irgendwie verändert hat. Ja, also ich komme mir auch so vor, als hätten wir in den letzten Monaten irgendwie über das Reich gesprochen und alle Dinge oder viele Dinge, die einfach das Reich Gottes betreffen. So war das auch für die Jünger. Jesus hat mit ihnen gesprochen, und trotzdem hat man ja so den Eindruck, dass sie das nicht alles nicht so richtig verstanden haben. Ne? Sie haben ja dann irgendwie kurze Zeit später dann Jesus wieder gefragt, wann wird er jetzt dieses irdische Reich wiederherstellen, und alle diese Dinge, sie waren einfach... Es war einfach, ich glaube, für sie auch irgendwie zu viel, das alles irgendwie zu begreifen und da mitzukommen in diesen Zeiten und in diesen ganzen rasant ablaufenden Erlebnissen. Und sie waren einfach im Natürlichen auch noch so gefangen. Diese Jünger haben von Jesus, das waren seine letzten Worte an sie, bevor er gegangen ist zum Vater, haben sie diese zwei absolut steilen Aussagen von Jesus gehört, die er über ihr Leben sozusagen ausgesprochen hat. Er hat zu ihnen gesagt, einmal, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ja, das war ja ein Statement, das war eine Aussage. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann das Zweite, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das war ein mega Ding. Das waren ja 11 kleine Jünger, sag ich mal, die auch einen ziemlich begrenzten Horizont hatten. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen eben nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Judäa und Samaria und dann bis an die Enden der Erde werdet ihr meine Zeugen sein. Und das sagt er zu ihnen und dann geht er. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Sie sind ja die ganze Zeit immer Jesus nachgefolgt, Schritt für Schritt. Und Jesus hat alles vorgegeben und sie sind gefolgt. Ja, und jetzt ist Jesus auch noch weg. Ich frage mich auch, in was für einem Gemütszustand diese Jünger eigentlich waren, als sie dann zurück nach Jerusalem gingen. Jesus hatte sie entlassen, sozusagen, mit einer Verheißung, mit der Verheißung des Heiligen Geistes und mit einer Bestimmung. Und beides hatte für diese Männer irgendwie eine unvorstellbare Dimension. Und ihre Reaktion darauf ist, dass sie in dieses Obergemach gehen, ihre Reaktion darauf ist, gemeinsames, anhaltendes Gebet an einem bestimmten Ort, nämlich in diesem Upper Room. Warum? Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, dann bringt uns das zu wirklich den wichtigen Aspekten dieses Gebets im Upper Room, und nicht nur des Gebets im Upper Room, sondern des Gebets als eine Säule der Gemeinde. Ich möchte noch mal ein bisschen so zurückschauen und auf die Ausgangsposition, nämlich auf die Jünger. diese Jünger Jesu, die werden ja auch hier in dem Text alle namentlich genannt. Das Dream Team. Das Dream Team von Jesus, mit denen er einfach über eine lange Zeit unterwegs war. Diese Männer waren Juden und sie hatten einen ganz unterschiedlichen Background. Und dieser Ruf von Jesus in seine Nachfolge, ich glaube, er hat sie damals total unvorbereitet getroffen. Ja, es gab diesen Tag im Leben dieser Männer, Johannes, Petrus, Simon, diese Männer, dieser Tag, an dem Jesus ihr Leben wirklich total auf den Kopf gestellt hat. Nehmen wir mal Petrus und Andreas und Johannes, das waren junge Männer damals, als Jesus an sie herangetreten ist, also wirklich noch junge Männer, und sie waren in den Beruf ihres Vaters eingestiegen, weil für diese Männer eine religiöse Karriere im Judentum nicht denkbar war. Sonst wären sie nicht in den Beruf ihres Vaters eingestiegen. Es war damals so, mit 5 Jahren haben jüdische Jungen in der Synagoge angefangen zu studieren. Und dann im Alter von 14 Jahren, nach 9 Jahren Studium, da konnten die besten Schüler das ganze Alte Testament sozusagen auswendig. Und dann durften die Besten, an einen Rabbi, also an einen jüdischen Lehrer ihrer Wahl, herantreten mit der Bitte, sein Schüler zu werden. Und dann war eben die Frage, sagt dieser Rabbi jetzt diese magischen Worte, folge mir nach. Weil das hieß, dass er diesen Schüler in seinen Dienst nahm. In seinen Dienst nahm, und das hieß, dieser Rabbi entschied sich, jahrelang in diesen einen jungen Mann zu investieren. Folge mir nach, das waren die entscheidenden Worte. Und dann musste dieser junge Mann alles verlassen und diesem jüdischen Lehrer, an den er sich angeschlossen hat, auf Schritt und Tritt folgen, wohin er auch ging. Das war eine Verbindung aufs Engste. Und alles, seine Lehre, seine Prägung, seine Lebensweise, seinen Charakter, alles übertrug der Rabbi auf seinen Schüler. Und dafür waren nur ganz wenige auserwählt, eben die Besten. Und die übrigen jungen Männer stiegen in ihren Familienberuf ein. Das war ganz normal. Und darum waren Petrus, Andreas und Johannes beim Fischen, als der größte Rabbi aller Zeiten, mächtig im Wort und mächtig in Taten, an sie herantritt und einfach so in ihren Alltag hinein diese 3 unglaublichen Worte spricht. Folge mir nach. Und deswegen ist das auch, deswegen sagt Jesus auch in Johannes 15 zu seinen Jüngern, ihr habt nicht mich erwählt. Jesus hat da etwas radikal anderes gemacht. Die Jünger sind nicht an ihn herangetreten und haben gebeten, ihm nachfolgen zu dürfen. Er sagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Und darum ist es auch kein Wunder, dass diese Jünger sofort wussten, was zu tun ist. Ja? Sie hörten diese 3 Worte und das war für sie die Chance ihres Lebens. Das war etwas, womit sie niemals gerechnet hätten. Und sie verließen alles und folgten ihm nach. Diese Jünger haben ziemlich schnell gemerkt, dass dieser Rabbi ganz anders war, als das, ja, wie es bei anderen jüdischen Lehrern mit ihren Jüngern gelaufen ist. Jünger eines jüdischen Rabbis zu werden und zu sein, das bedeutete vor allem eins: Gesetz und Gebote und Religion zu lernen und zu verinnerlichen und auszuüben. Sie waren eigentlich mit ihrem Rabbi zusammengebunden unter dieses Joch des Gesetzes. Ja, es gab 613 Do's and Don'ts, die gab es alle zu lernen und umzusetzen im Leben. Und diese Jünger mussten fähig werden, nicht nur das selber in ihr Leben zu integrieren, sondern auch andere zu lehren, das Gesetz zu halten. Also nachher ein würdiger Nachfolger auch dieses Rabbis und seiner Lehre zu werden. Jesus nachzufolgen war anders. Jüngerschaft, das haben die Jünger wahrscheinlich ziemlich schnell gemerkt, dass es vor allem eins war. Das war Beziehung. Es ging nicht so sehr um Regeln, Gebote und Gesetze, sondern es ging um eine Nachfolge. Es ging um die Beziehung zu ihrem Herrn. Und Beziehung, das haben sie bei Jesus erlebt. Was sie vor allem erlebt haben, ist, wie Jesus in der Beziehung zu seinem Vater im Himmel gelebt hat. Und wie er aus dieser Beziehung zu seinem Vater herausgeredet hat und auch herausgehandelt hat. Und zwar voller Barmherzigkeit auf der einen Seite und mit großer Vollmacht auf der anderen Seite. Und beides kam in dem Dienst Jesu, in seinen Worten und in seinen Taten zusammen. Und die Jünger haben sehr eng mit Jesus zusammen gelebt, Tag und Nacht. Und sie haben etwas gesehen, davon gehe ich einfach aus. Sie haben gesehen, dass diese Beziehung, in der Jesus zu seinem Vater stand, ganz zentral ihren Ausdruck im Gebet gefunden hat. Und ich glaube, sie haben begriffen, dass diese Zeiten des Gebets ihres Herrn sozusagen das Zentrum und der Ausgangspunkt und der Mittelpunkt des Dienstes und des Lebens von Jesus war. Und sie haben Jesus beten gesehen, ja. Und ich denke, sie haben ihn auch beten gehört. Und dieses Gebet hatte wahrscheinlich sehr wenig von den religiösen Gebeten, mit denen sie aufgewachsen sind. Und es hatte so wenig mit dem Gebet zu tun, was ihnen vertraut war, dass sie eines Tages an Jesus herangetreten sind und gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Und zwar, ich denke, sie haben gesagt, Herr, lehre uns beten, so wie du betest. Und das ist interessant, weil in dieser Jüngerschaftsschule, so in dieser unmittelbaren Gemeinschaft mit Jesus, in der sie gelebt haben, alle diese Jahre, gab es, also was uns die Evangelien sagen, es gab nur diese eine Sache, wo die Jünger Jesus ganz konkret gebeten haben, sie zu lehren. Sie sind nicht an ihn herangetreten und haben gesagt, Herr, lehre uns, wie man vollmächtig predigt. Oder Herr, lehre uns, wie man auf dem Wasser geht. Oder lehre uns, wie man spektakuläre Wunder tut. Sondern sie haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Und ich glaube, weil sie wussten, dass das sozusagen die Basis für alles andere ist, sowohl für das vollmächtige Predigen, als auch für die Wunder, die geschehen sind, als auch für diese Barmherzigkeit, mit der Jesus den Menschen gedient hat. Ich glaube, sie haben es gemerkt, dass das das Zentrum ist. Und darum haben sie gesagt, Jesus, lehre uns beten. Und Jesus hat sie beten gelehrt. Also er reagiert ja darauf. Und interessanterweise, er reagiert nicht darauf und sagt, ach, wisst ihr was? Gebet ist etwas, das muss man nicht lernen. Das geht eigentlich von selbst. Sobald ihr sozusagen mir nachfolgt, könnt ihr auch beten oder sowas. Sondern interessanterweise hat Jesus sich ja darauf eingelassen. Er hat sie gelehrt über Gebet, auch an verschiedenen Stellen. Und ich denke, das ist gut, das so ein bisschen festzuhalten, dass Gebet auch tatsächlich etwas ist, was wir lernen. Und nicht etwas, was so über uns kommt. Es ist wie in jeder Beziehung, ja? Wir wachsen in Beziehung und genauso wachsen wir im Gebet. Und Jesus lehrt sie und er lehrt sie das Vaterunser. Er lehrt sie zu beten. Er sagt, und so betet. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Und was Jesus vor allem gemacht hat, als er sie beten gelehrt hat, ist das, dass er sie in die Beziehung zum Vater reingeführt hat. Und er sagt, betet so, unser Vater. Ja? Und er hat sie auch nicht gelehrt, so zu beten, mein Vater im Himmel, sondern er hat gleich dieses Gewicht auch darauf gelegt, auf diesen Leib, ja, auf diese Gemeinschaft, unser Vater. Und das heißt, er hat sie hineingeführt in die Beziehung zum Vater, er hat sie hineingeführt sozusagen in seine Gemeinschaft mit dem Vater, als er sie beten gelehrt hat. In Johannes 15 verbindet ja Jesus Berufung und Erwählung und Frucht mit der Beziehung zum Vater und dem Gebet. Er sagt, ich habe euch erwählt, ich habe euch bestimmt, hinzugehen, Frucht zu bringen, bleibende Frucht, damit was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Da taucht es beides auf. Die Beziehung zum Vater und das Gebet innerhalb der Beziehung zum Vater, das gehört untrennbar zusammen mit Berufung, mit Erwählung, mit Bestimmung, mit Frucht bringen. Und dann nach diesem Vers, oder beziehungsweise dieser Vers ist eingerahmt in Johannes 15 auch in das Gebot der Liebe. Nämlich dann sagt Jesus auch nochmal, und das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also diese Gemeinschaft, Gebet, Beziehung, das hängt total eng zusammen mit Erwählung, mit Bestimmung und mit Fruchtbringen. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum die Jünger in den Upper Room gegangen sind. Sofort. Nachdem sie mit dieser Verheißung und mit dieser Bestimmung dastanden. Dieser Obersaal war für die Jünger nämlich der Ort der intensiven Gemeinschaft mit ihrem Herrn. Dafür hatten sie diesen bestimmten Ort. Das war der Ort, wo sie sich mit Jesus aufgehalten hatten und auch beständig aufgehalten hatten. An dem Ort, wo Gemeinschaft stattgefunden hat. Und es ist gut, es ist interessant, dafür hatten sie einen bestimmten Ort. Und interessanterweise war es ein Obersaal. Das heißt, es war ein Ort, wo sie hochsteigen mussten. Ich weiß nicht, wie viele Treppen, wie wir uns das vorzustellen haben. Es war ein Obersaal. Jesus hatte auch einen Ort der Gemeinschaft mit seinem Vater. Von ihm heißt es immer wieder, er stieg auf einen Berg, um zu beten. Irgendwie geht's hoch. Er stieg auf einen Berg, um zu beten. Es gibt noch mehr so eine Bergsteiger in der Bibel. Der markanteste Bergsteiger des Alten Testaments ist Mose. Gott hat Mose immer wieder gerufen und hat gesagt, morgen früh, komm vor mein Angesicht auf den Berg. Und Mose ist hochgestiegen, um Gott zu begegnen. Diese Berge oder Oberseele, ich glaube, dass das Orte wirklich so der bewussten Absonderung sind. Also es sind ja Orte, wo man auch von etwas weggeht, also in dem Fall nach oben. Und es sind Orte irgendwie des bewussten Aufsuchens der Gegenwart Gottes. Und es geht gar nicht so arg darum, also ob das jetzt auf dem Berg ist oder auf dem Upper Room oder wo. Aber es geht darum, dass man etwas verlässt und dass man diesen spezifischen Ort hat, ja, diesen Ort der Begegnung mit Gott. Und ich sag mal, es ist auch hilfreich, wenn man tatsächlich, ich sag mal, im Natürlichen auch so einen Ort hat. Ich glaube, dass auch die Gebetshäuser, dass das so ein Gedanke ist, der auch hinter diesen Gebetshausstrukturen steht oder diese Gebetshausbewegung, wirklich so einen Raum der Absonderung zu schaffen, an den Menschen ganz gezielt gehen können, um Gott zu begegnen, weil es so wenige solche Räume gibt, so wenige. Auch in unserem Leben, sage ich so. Also ich stelle das auch immer wieder fest, also ich arbeite ja bei Zifi und da haben wir jetzt das Gebetshaus für die hinduistische Welt und in Zukunft wird das ja im Upper Room sein und das finde ich richtig klasse, aber ich trauere irgendwie einer Sache ein bisschen nach, komischerweise, obwohl ich jetzt gar nicht so der sportliche Typ bin, aber ich bin jetzt sonst immer jeden Tag halt von Zifi nach Hammerbrook gefahren, das heißt halbe Stunde mit dem Fahrrad, um dort, ich sag mal, diesen Raum, diesen Ort der Begegnung mit Gott aufzusuchen. Und das hat mir richtig geholfen, den Ort zu wechseln und einfach mich da auch abzusondern, so von all dem anderen, was davor lag. Ein Ort, ja, der Begegnung mit Gott, des Aufsuchens der Gegenwart Gottes. Für die Jünger war das dieser konkrete Ort. Und Johannes Hartmann hat mal gesagt, was nicht in Zeit und Raum wirklich stattfindet, findet nicht statt. Gibt es nicht. Es ist Wunschdenken. Jesus hat gesagt, wenn du betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Das deutet einfach so auf einen konkreten Ort und auf eine konkrete Zeit hin, unter diesen Blick des Vaters zu kommen. Und dafür den Raum zu schaffen. Und ich denke manchmal, dass vielleicht vor allem bei Gebet es tatsächlich manchmal so ist, dass wir uns wünschen, wir wünschen, dass Gebet stattfindet, weil wir wissen, dass es wichtig ist. Und wir reden auch ziemlich oft, ziemlich darüber, dass es wichtig ist und so. Aber manchmal findet es dann doch nicht statt. Und was nicht in Zeit und Raum wirklich stattfindet, findet nicht statt. Und darum ist es gut, konkrete Orte und konkrete Zeiten zu haben, damit es stattfindet. Die Jünger suchten zu genau diesem Zeitpunkt sehr bewusst diesen Ort auf, weil sie wussten auch, dass sie dort Gemeinschaft haben können mit Jesus. Darüber hat ja auch Alex viel mit uns gesprochen. Jesus, das Zentrale im Upper Room. Jesus war ja jetzt körperlich nicht mehr anwesend, aber er hatte ihnen ja zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und sie haben auch Jesus gesehen, wie er im Gebet Gemeinschaft hatte mit seinem Vater im Himmel. Also der Vater war ja auch nicht da, anwesend, körperlich. Aber sie haben gemerkt, dass da eine Gemeinschaft stattfindet. Und für sie war dieser Upper Room der Ort der Gemeinschaft mit Jesus. Und darum sind sie, nachdem Jesus körperlich weg war, sind sie an diesen Ort gegangen, um weiterhin Gemeinschaft mit ihrem Herrn zu haben. Und darum sind sie dort nicht nur hingegangen, sondern sie haben dort gebetet. Einer der Jünger, Johannes, schreibt in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Auch körperlich nicht anwesend, aber wir haben Gemeinschaft miteinander und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das war das Gebet im Upper Room. Das war Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Sie sind auch, glaube ich, direkt in den Upper Room gegangen, um gemeinsam zu beten, weil sie eine Verheißung hatten. Jesus hat ihnen eine Verheißung gegeben. Jesus hat seine Jünger über den Heiligen Geist gelehrt, viele Male. Das war für die Jünger wahrscheinlich sehr theoretisch. Aber jetzt haben sie gemerkt, dass es jetzt ernst wird. Jesus hat ja zu ihnen, oder es steht in Apostelgeschichte 1, Vers 4 steht, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. So hat er sich ausgedrückt. Sie sollten auf die Verheißung des Vaters warten. Das heißt, sie sollten auf die Erfüllung einer Verheißung warten. Und offensichtlich bedeutete das für die Jünger wiederum, aktiv und beharrlich zu beten. Weil sie haben mit Gebet auf die Erfüllung dieser Verheißung gewartet. Und ich glaube, dass das etwas damit zu tun hatte, dass sie für dieses Prinzip Vorbilder hatten im Alten Testament. Nämlich für dieses Prinzip, dass Gott eine Verheißung gibt und dass diese Verheißung durch Gebet hervorgebracht wird. Durch Gebet und durch Glauben oder durch Glauben und Gebet oder durch glaubendes Gebet. Ein markantes Beispiel dafür ist Daniel. Daniel lebte ja mit dem Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft. Und in Daniel Kapitel 9 steht, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft, also zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Also er hat diese Verheißung Gottes Beachtung geschenkt, dass diese Gefangenschaft 70 Jahre dauern würde. Und dann hat er gemerkt, dass er in einer entscheidenden Zeit angekommen ist, nämlich dass diese 70 Jahre jetzt zu Ende gehen. Und dann heißt es, seine Reaktion war, und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen. Ja? Daniel hat nicht gesagt, okay, Däumchen drehen, da steht was, Gott hat was gesagt und jetzt mal gucken, ob es passiert, sondern er hat diese Verheißung ergriffen in seinem Gebet und er hat dafür gebetet. Er hat Gott gesucht, diese Verheißung zu erfüllen. Eine andere Person ist Elia. Wir lesen ja auch im Jakobusbrief über Elia. Im Jakobusbrief steht, viel Kraft, nämlich Dynamis, hat das Gebet eines Gerechten und wird nicht ohne Wirkung sein. Und dann wird Elia beschrieben. Gott hatte verheißen, dass es Regen geben wird. Aber obwohl Gott es bereits Elia zugesagt hat, dass es regnen würde, steht über Elia, dass er beugte sich, er legte seinen Kopf zwischen die Knie und er betete inständig um Regen. Und dann hat er immer seinen Knecht losgeschickt, um zu gucken, ob die Wolken am Himmel schon da sind. Ja? Und er hat gebetet, dass Gott das, was er verheißen hat, erfüllt. Für die Erfüllung der Verheißung, sagt Daniel Kolenda, ist Partnerschaft mit Gott durch Gebet erforderlich. Wann immer Menschen Gottes Vision ergreifen, seiner Verheißung glauben und für ihre Erfüllung beten, wird das Dynamit des Himmels, die Kraft Gottes in den Umständen und Ereignissen der Weltgeschichte entzündet. Johannes Hartl sagt das auch, mit anderen Worten, das Grundmuster christlichen Betens ist, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, wir richten im Gebet unseren Blick und unseren Sinn auf das Himmlische, nämlich auf Gottes Pläne und auf seine Absichten und auf das, was er tun will, ja, auf seinen erklärten Willen. Und wir erwarten, dass durch die Art und Weise, wie wir beten, wirklich die himmlische Realität, nämlich Gottes Realität, Gottes Wille freigesetzt wird auf der Erde. Nochmal Daniel Kolenda, ich finde das einen sehr guten Satz. Ihr kennt den, ne? Also der ist ja For Christ for All Nations, der Nachfolger von Reinhard Bonnke, ja. Er sagt, eines der größten Geheimnisse des Gebets liegt darin, die unbegrenzte Kraft zu entdecken, die Gottes Volk zur Verfügung steht, wenn es beginnt, für die Dinge, die in der Bibel klar verheißen sind, im Gebet einzutreten. Da haben wir auch das Gebet mit dem Wort, warum das so wichtig ist, dass wir wissen, dass wir Gottes Wort kennen und seine Absichten und dass wir mit unserem Gebet sozusagen darauf einsteigen. Die Jünger im Upper Room beteten für die Verheißung, nämlich für genau diese Verheißung des Vaters, für die Verheißung des Heiligen Geistes. Und wir sehen auch später in der Pfingstpredigt von Petrus, das war nicht nur, weil sie die Worte von Jesus im Ohr hatten, ja, dass er den Heiligen Geist senden wird, sondern ihnen stand auch die Verheißung des Geistes im Alten Testament, in Joel 2, total klar vor Augen. Das war eine Verheißung ihrer Bibel, ja, des Wortes Gottes, die Ausgießung des Geistes. Und wir sehen das auch später immer wieder bei den Aposteln, dass sie ihr Gebet auf das Wort gegründet haben und dass sie aus dem Wort Gottes heraus gebetet haben. Also eine markante Stelle zum Beispiel ist auch in Apostelgeschichte 4, wo die Verfolgung losbricht. Und sofort ist die Connection da zu Psalm 2, wo steht, die Nationen toben und die Völker rebellieren gegen Gott. Und sie sagen zu Gott in ihrem Gebet, da steht's, du hast es schon so gesagt. Und auf diesen Psalm gründen sie dann ihr Gebet und bitten jetzt, Herr, gib uns ja, die Kühnheit, das Evangelium zu verkündigen. Sie beurteilen die Situation durch das Wort und durch den Geist. Und das ist ihre Gebetsperspektive. Und das inspiriert ihr Gebet. Ich glaube, dass das, ich sag mal, effektives Gebet ist. Also es gibt ja ganz viele Bücher irgendwie über effektives Gebet. Und ich glaube, dass das sehr wenig zu tun hat mit irgendwelchen Gebetsstilen. Nicht einmal unbedingt mit Worten, ich sag mal, die wir machen. Oder ich glaube, dass effektives Gebet wirklich ist, dass wir die Verheißungen Gottes nehmen, dass wir Gott sozusagen beim Wort nehmen und mit diesen Verheißungen für Personen, für Orte, für Situationen beten, indem wir total in Übereinstimmung gehen mit dem, was Gott sagt. Und Gottes Perspektive übernehmen und dann dafür glauben, dass das, was Gott sagt, was sein Wort sagt, dass es geschieht. Das Gebet muss durch uns hindurch und von Glauben durchdrungen werden und dann wird es zum Krafteinsatz. Die Jünger, sie stiegen in diesen Upper Room mit einer Verheißung im Gepäck und mit einem Auftrag im Gepäck, mit einer Bestimmung, die eigentlich viel zu groß für sie war. Jesus hatte ihnen klargemacht, dass die Kraft und Bevollmächtigung aus der Höhe kommen würde, durch den Heiligen Geist. Und dass sie in dieser Kraft, nämlich im Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, ihre Bestimmung erfüllen würden. Und sie hatten das so oft von Jesus gehört. In den Evangelien, vor allem im Johannesevangelium, kommt es immer wieder, dass die Jünger wussten, Jesus selbst hat es als seine Bestimmung gesehen, den Willen des Vaters zu tun und den Vater dadurch zu verherrlichen. Und immer wieder kam das auf den Tisch sozusagen. Die Bestimmung liegt darin, den Willen des Vaters zu tun. Und Jesus wiederum, das Vorbild für die Jünger, sie haben mit ihm gelebt, jahrelang, Tag und Nacht. Und sie haben gesehen, wie Jesus vorbildlich darin war, den Willen des Vaters zu suchen und zu verstehen und dann zu tun. Und Jesus selber hat gesagt, ich tue nichts aus mir selbst, sondern was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Und das hat er seine Jünger gelehrt. Und diese Jünger wussten, wenn sie eins wussten, dann wussten sie, dass ihre Bestimmung es war, den Willen des Vaters zu tun und nicht ihren eigenen Willen. Und darum es für sie sozusagen total nahe lag, jetzt auch den Willen des Vaters zu suchen und zu verstehen, um ihn dann tun zu können. Jesus ist nachts auf den Berg gestiegen, um zu beten, um den Willen des Vaters zu suchen. Wir sehen, dass er gebetet hat, bevor er seine Jünger gewählt hat. Mose stieg auf den Berg. Warum? Um den Willen Gottes zu suchen, weil Gott wollte ihm seinen Willen offenbaren. Er wollte ihm genau sagen, nach welchem Muster er zu Gottes Verherrlichung das Volk leiten sollte und was er tun sollte. Ja, dieses Zelt der Begegnung errichten. Gott hat ihm seinen Willen offenbart. Und ich glaube, dass das auch etwas war, wozu die Jünger in den Upper Room gestiegen sind und ins Gebet gegangen sind, um den Willen des Vaters zu suchen. Sie standen mit einem Auftrag da und sie hatten ja keine Bücher, ja? Wie ist man Zeuge und wie geht man jetzt an die Enden der Erde und wie gründet man Gemeinde? Also das alles, das war ja alles noch nicht da. Und sie hatten einen großen Auftrag, aber sie wussten, dass es darum geht, jetzt das zu tun, was der Vater will. und diesen Willen, sie mussten das hören. Sie brauchten diese Begegnung mit Gott. Über Paulus in Apostelgeschichte 22, ich sage, oh nein, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer das sagte zu Paulus, aber er sagte, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Dann wirst du ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Wir sind dazu bestimmt, Gottes Willen zu erkennen und das auch ganz konkret. Ja, auch in unserer Gemeinde, im Upper Room. Wir brauchen Gebet, um den Willen des Vaters zu suchen. Weil der Wille des Vaters ist nicht immer das Naheliegende, sondern es ist oft was ganz anderes. Aber wenn wir das erleben, wie das hier steht, dass wir das aus der Stimme, also dass wir die Stimme Gottes sozusagen aus seinem Mund hören, dann bewirkt das Glauben. Und dann können wir auch Zeugen dessen sein und das tun, was wir gehört haben von Gott. Und es ist eben auf der einen Seite ist es die Bibel, da haben wir das Wort Gottes. Aber auf der anderen Seite ist es auch Gott Raum zu geben, dass er, ich sag mal, auch so wirklich reden kann und seinen Willen offenbaren kann. Ich glaube, dass das alles zusammengehört, Gott zu hören. Und auch Gott zu hören, das braucht diesen Raum. Ja, ich sag mal, diesen Raum der Absonderung, den wir haben, um Gottes Angesicht zu suchen, um seine Stimme zu hören. Gott zu hören, von ihm Weisung und Verheißung zu empfangen, nämlich das Wort, was er hineinverkündigt in unser Leben, in unseren Dienst. Und das ist dieses Wort, das habe ich schon so oft erlebt, wenn Gott redet, dann bewirkt es Glauben. Das ist etwas ganz anderes, als wenn wir irgendetwas machen, also oder irgendetwas hören. Das bewirkt Glauben. Gottes Wort bewirkt Glauben. Das sagt die Bibel auch. Es ist das Wort Gottes, das Glauben in uns bewirkt. Und dann dürfen wir im Glauben damit in Übereinstimmung gehen. Und davon ist dann unser Gebet durchdrungen. Und darauf begründet auch unser Dienst in Gottes Reich. Ich mag total gerne dieses Lied, gerade eben oder schon eigentlich schon seit längerer Zeit, sein Reich. Und da gibt es, also das ist ja der zweite Vers, der heißt, wir machen Raum für deinen Geist, o König, führe uns tiefer in dein Herz, deiner Vollkommenheit sind wir ergeben, dein Wille soll auch unser sein. Berufen als Söhne und Töchter in dieser Welt sind wir dein Reich. Wir sind die Erben des Vaters, tragen in uns deine Herrlichkeit. Wir machen Raum für deinen Geist, o König. Ich glaube, dass das etwas ganz Aktives ist, Raum zu machen für Gottes Geist. Wir sollen ja im Geist beten, im Geist sollen wir wandeln, sollen wir leben. Paulus sagt, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist etwas Beständiges und ich glaube, dass es nicht etwas Passives ist, sondern ich glaube, dass es etwas ganz Aktives ist, dem Heiligen Geist wirklich Raum zu geben, nämlich genau diesen Raum, ich sag mal diesen Upper Room, im Geistlichen sozusagen, wo wir dem Heiligen Geist Raum geben. Ich möchte ganz kurz was sagen, ich kann das nicht so ganz genau erklären, auch jetzt auf diesem Kanal, aber ich kann es anreißen, weil das ist mir wichtig. Letzte Woche an dem Tag, als Alex mich gefragt hat, ob ich jetzt über dieses Thema was sagen möchte, da ist tatsächlich etwas passiert. Das war ein ganz entscheidender Tag, einer der entscheidenden Tage irgendwie in meinem Leben oder auch in meiner Berufung, weil ich da tatsächlich so eine Begegnung mit Gott hatte. Genau, ich hab ja gesagt, wir haben dieses Gebetshaus für eine bestimmte Region. Ich tue das jetzt mal ein bisschen, ich habe es ja euch vorher einmal gesagt, ich sage es jetzt mal ein bisschen nicht so ganz direkt. Wir haben das Gebetshaus für eine bestimmte Region und momentan liegt der Schwerpunkt auf zwei Dingen, nämlich kontinuierliches Gebet. Das heißt, jeden Nachmittag haben wir Gebet für diese Region. Und der zweite Teil ist, dass wir ein Team aufbauen, mit dem wir hier beten, aber mit dem wir dann auch eines Tages dort beten. Und ich weiß, dass wir uns eines Tages hier wegbewegen werden, um uns mit diesem Gebetshaus wirklich, ich sag mal, im spirituellen Herzen dieser Region niederlassen werden. 1993 hat Gott ja diese Bestimmung, die er irgendwie schon vor Grundlegung der Welt auf mich gelegt hat, warum auch immer, hat er das irgendwie so hervorgebracht in mir. Das war irgendwie so der Startpunkt. Und jetzt laufe ich seit fast 30 Jahren, irgendwie zieht sich das durch mein Leben. Also es geht auch immer mehr, ich sag mal, auf das, wie soll ich sagen, auf den Höhepunkt oder es geht da auf etwas zu. Ich laufe da kontinuierlich auch auf etwas zu, aber schon indem ich auch etwas tue. So, das ist so eine Entwicklung. Und ich möchte einfach sagen, oder ich muss sagen, dass durch diese fast 30 Jahre, dass ich da wie ein roter Faden im Blick auf diese Bestimmung, dass das Reden Gottes so zieht. Nämlich durch diese Jahre immer wieder ganz klare Worte, ja, von Gott, wo er mir seine Absicht erklärt hat und wo ich eine Verheißung gekriegt habe in mein Gepäck. Ja, und da stand oder da stehe mit Verheißungen. Ich stehe wirklich da mit Verheißungen durch all diese Jahre. Ich habe ganz viele Zettel in meiner Bibel, da stehen die drauf. Und ich kann die auch alle benennen, also die sind präsent. Aber das Wichtige ist, das geht über viele Jahre, aber das Wichtige ist, dass es mit all diesen Verheißungen und mit manchen auch noch nicht, mit all diesen Verheißungen gab es irgendwann, und ich glaube, das war, ja, gab es irgendwann einen Punkt, wo ich diese Verheißung ergriffen habe. Wo sie nicht mehr nur da war, weil Gott irgendwann mal was gesagt hat, sondern wo ich sie plötzlich nehmen konnte oder genommen habe und mich da reingestellt habe. Ein Punkt, das ist dann wie so ein Sprung, wo ich angefangen habe, Gott für genau diese Verheißung und das, was er da gesagt hat, beim Wort zu nehmen. Und das waren immer so Punkte, das war dann auch keine Anstrengung mehr, dafür jetzt irgendwie zu glauben, sondern der Glaube, der war einfach plötzlich da, ja. Plötzlich hat jemand diesen Begriff gebraucht. Ich finde diesen Begriff gut. Das ist wie so eine innere Wendung. Da ist was da und das trägt man schon die ganze Zeit so mit sich rum. Und plötzlich dreht sich etwas und man kann das, was Gott sagt, ergreifen und dafür glauben. Und plötzlich ist es total präsent, als wäre es irgendwie schon da. Und ich habe eines gesehen und deswegen sage ich das. Diese innere Wendung, die kam eigentlich immer dann, wenn ich wirklich mich bewusst dafür entschieden habe, Gottes Geist Raum zu geben. Das lag immer in Zeiten, wenn irgendwie ich Gott diesen Raum gegeben habe im Gebet oder einfach diesen Raum geschaffen habe. Und das habe ich dann nicht forciert, also nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt gebe ich Gott Raum, weil jetzt brauchst du mal wieder irgendwie einen Glauben für eine Verheißung oder so, sondern das kam. Aber das kam immer im Zusammenhang irgendwie damit. Also letzte Woche war das eben auch so, jetzt in dieser Woche. Also Gott hat eigentlich an einem ganz bestimmten Ort, bevor ich das Land verlassen habe, mir zugesagt, dass ich dort Besitzrecht habe. Und das ist aber eigentlich ein Ort, wo das menschlich gesehen völlig unvorstellbar ist, dass dort eines Tages so ein Haus des Gebets stehen wird. Aber das war an diesem Tag, hat Gott wirklich gesagt, fang jetzt an und nimm das in Besitz. Lass dich auf diesen Kampf ein und ich werde das in deine Hand geben. Und dann, ja, und plötzlich, also war Glauben dafür da. Und jetzt jetzt setze ich irgendwie wie mein Gesicht fest da drauf, auf diesen Ort. Und habe angefangen, einfach dafür zu beten, dass es so kommt. Und ich glaube, dieser Kampf ist wirklich ein Kampf des Glaubens, nämlich diesen Glauben festzuhalten und zu erwarten, dass Gott zu seinem Wort steht. Im IHOP, also International House of Prayer, Mike Bickle hat etwas geprägt, was ich eigentlich sehr mag, als so eine Gebetsstruktur, nämlich dieses ARK-System, A-R-K, beten mit ARK. A steht für Agreement, Übereinstimmung. R steht für Revelation, nämlich, dass ich Gott bitte, ich gehe mit Gottes Verheißung in Übereinstimmung und bitte Gott, wirklich mir Offenbarung darüber zu geben. Und dann K steht für Keep the Prophecy, nämlich die Prophetie festzumachen, dem Wort zu gehorchen und das, was Gott gesagt hat, auch zu proklamieren und wirklich um die Erfüllung zu beten. Dem Geist Raum geben. Ich glaube, dass damit vieles steht und fällt. Wir warten ja jetzt nicht mehr so wie die Jünger auf diese Erstausgießung des Geistes, sondern wir haben den Heiligen Geist. Er ist ausgegossen und wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und trotzdem sagt Paulus, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, dass es etwas Aktives ist, Gottes Geist in unserem Leben wirklich Raum zu geben. Und manchmal ist das auch gar nicht so einfach. Also ich hatte da so ein Durchbruchserlebnis, was mich wirklich, das hat mich echt viel gekostet. Aber da habe ich das irgendwie zum ersten Mal begriffen, dass es gut ist, sich darauf einzulassen. das ist vielleicht auch so ein bisschen praktisch, wenn wir darüber auch nachdenken, praktisch. Wie ist das praktisch, in Gemeinschaft, im Upper Room, dem Geist Raum zu geben und zu beten? Also wir hatten so eine Gebetsfreizeit, das war vor 2 Jahren oder so, anberaumt für Indien, 4 Tage Gebet auf dem Gebetsberg in Lüdenscheid. Und da hatten sich auch, also wir waren eine ganze Truppe und wir hatten alle Gebetszeiten super vorbereitet. Also wir hatten ganz viel irgendwie Material im Gepäck und so. Und dann sind wir da hochgekommen auf den Gebetsberg und haben uns da niedergelassen. Und ich war halt die Leitung von dieser Gebetstagung. Und am ersten Morgen laufe ich da von unserer Unterkunft zu diesem Gebetsberg da hoch, zu dem Gebetsraum. Und Gott hat es mir gesagt, ich soll nichts machen. Wir sollen einfach auf ihn warten. Für mich ist das nicht so einfach. Vor allem, wenn ich da auch noch so eine Verantwortung habe für so eine Gruppe. Ich dachte, oh nein. Und dann sind wir da reingegangen in das Gebet. Und dann habe ich halt zu denen gesagt, okay, Gott hat gesagt, wir sollen alles beiseite lassen, alle Vorbereitungen und alle Fürbitte anliegen und was weiß ich, was alles. Und wir sollen einfach auf ihn warten. Und echt, das hat bei mir wirklich, ich sag mal, ich habe eine Stunde, habe ich in diesem Raum gesessen und ich habe eine Stunde gedacht, und was ist, wenn jetzt nichts passiert? Ja? Und nachdem ich das eine Stunde gedacht habe und trotzdem durchgehalten habe, nichts zu machen, ist Gott gekommen mit seiner Gegenwart. Und diese 4 Tage oder 3,5, ich weiß gar nicht mehr genau, also Gott hat es einfach gefüllt. Und das führt jetzt zu weit, das irgendwie genau zu erklären, aber das war für mich so ein Durchbruchserlebnis. Das muss nicht immer so sein, ne? Aber wichtig ist, dass wir hören, wie es sein soll oder was die Strategie von Gott ist. Und manchmal bedeutet es wirklich zu warten. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns oft am allerschwersten fällt, weil wir das nicht kontrollieren können. Wir können Gott und seinen Geist nicht kontrollieren, aber wenn wir ihm Raum geben, dann kann er kommen, aber wir müssen ihm Raum geben. Und der letzte Aspekt ist, möchte ich noch ganz kurz einfach anreißen. Sie beteten einmütig. Sie beteten einmütig und beharrlich einmütig. Diese Jünger waren ja leiterlos jetzt. Jesus war nicht mehr da. Und ich denke, dass wahrscheinlich so dieser innere Jüngerkreis, also Petrus, Johannes und Jakobus, dass sie wahrscheinlich so das, die Leiterfunktion auch ein Stück weit übernommen haben. Also wir sehen das ja auch. Ich mag diesen Satz, die Gemeinschaft der Heiligen ist eine Katastrophe für das Reich der Finsternis. Sind wir nämlich eins in Jesu Namen, wird der Vater im Himmel uns geben, was wir bitten. Der Teufel fürchtet den Christus in dir, mehr noch fürchtet er den Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich glaube, dass dieses einmütige Gebet, ich möchte noch einfach kurz 3 kurze Aspekte nennen, die mir dazu wichtig sind. Das eine ist tatsächlich diese Gemeinschaft miteinander durch das Blut Jesu. Und zwar, dass wir tatsächlich eine Gemeinschaft oder eine Einheit sind im Licht. Ein ganz markantes Beispiel dafür ist die Herrnhuter Gebetsbewegung. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also Zinzendorf hat da verfolgte Christen eigentlich gesammelt, um ihnen dort einen Schutzraum zu geben in Herrnhut. Das heißt, diese Siedlung bestand aus lauter ganz unterschiedlichen Christen. Und nach kürzester Zeit waren die alle miteinander zerstritten. Und die konnten sich nicht einigen auf gemeinsame Strukturen und auf gemeinsame Dogmen und alles Mögliche. Und Zinzendorf hat angefangen dafür zu beten, dass da überhaupt Einheit reinkommt. Und dann gab es halt diesen markanten 13. August 1727, da steht in diesen Tagebüchern von damals, an diesem Tag entzündete der Geist Gottes während eines Abendmahlsgottesdienstes in den Herzen der Herrnhuter in pfingstlicher Kraft und Dynamik die Liebe zueinander. Dieses Tagebuch in der Gründungsgeschichte fasst es so zusammen, an diesem Tag lernten wir, einander zu lieben. Und das Markante ist, dass nur kurze Zeit später, nämlich am 22. August, startete 24/7 diese Gebetsbewegung. Aber vorher brauchte es Einheit. Vorher brauchte es wirklich diese Gemeinschaft, ja, der Heiligen, in Liebe zueinander. Und dann wurde diese Gebetsbewegung zur Powerbewegung, auch für Mission. Ein anderer Aspekt ist einmütiges Gebet. Die Apostel haben ja von Anfang an dann diese vier Säulen der Gemeinde gegeben, nämlich Gebet, Brotbrechen, Lehre und Gemeinschaft. Und sie haben das gesetzt. Und in Apostelgeschichte 2 steht, in Deutsch steht, glaube ich, sie beharrten in der Lehre, im Brotbrechen, im Gebet und in der Gemeinschaft. Im Englischen steht, they devoted themselves zu diesen vier Bereichen. Ja, aber das heißt, sie haben sich hingegeben daran. Und ich glaube, dass wenn Gebet eine Säule unserer Gemeinde ist, dann liegt es daran, wie sehr jeder von uns, und da ist jeder gefragt, für alle diese Säulen, ist gefragt, wie sehr wir uns da reingeben. Das macht diese Säulen stark. Das ist eine Anforderung nicht nur an die Leiterschaft. Also die Leiterschaft muss sozusagen diese Säulen etablieren. Aber dann liegt es an uns zu sagen, in Einmütigkeit, wir geben uns da rein, wir stellen uns da rein, wir wollen das. Wir wollen, dass das eine Säule unserer Gemeinde ist. Und das Dritte ist einfach dieser Aspekt von Übereinstimmung. Sie beteten einmütig. In Matthäus 18 steht ja, ich sage euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wir haben über Verheißung gesprochen, was Gott sagt, was er auch zu uns spricht. Und einmütiges Gebet bedeutet auch in Übereinstimmung zu gehen, gemeinsam das, was Gott sagt, zu erbitten. Und ich glaube, für einmütiges Gebet auch im Blick wirklich, dass wir in Übereinstimmung gehen mit Gott und miteinander, worauf ja wirklich eine große Verheißung auch liegt, das braucht zwei Dinge. Aber das braucht vor allem eine Sache. Wenn wir einmütig beten wollen, muss klar sein, was wir wollen. Also erstmal muss klar sein, was Gott von uns will. Und dann gehen wir damit in Übereinstimmung. Aber das muss klar sein. Oft ist unser Gebet auch sehr, ich sag mal, so ein bisschen wischiwaschi. Aber wir dürfen ganz konkret, mit unserem Gebet einsteigen auf das, was Gott uns zeigt. Und dann geht es darum, gemeinsam sich darauf auszurichten.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.